Das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, geleitet von Sir Roger Norrington, war das mit einem der vier C-Interludes aus der Oper Peter Grimes von Benjamin Britten. Ein englischer Dirigent, ein englischer Komponist, sie beide führen uns tatsächlich nach England und dort an die Ostküste, dem Tor zu Großbritannien. Wenn man mit der Fähre reist, sieht man sie schon lange, bevor die Fähre anlegt, die Kreidefelsen von Dover. Weiße Felsen, die umso schöner aussehen, wenn das Licht direkt darauf scheint, und dann strahlen sie in verschiedenen Farbschattierungen. Von wegen farblos, weiß. Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Die Farbe Weiß wird oft als Nichtfarbe oder als unbunt beschrieben. Ob das so zutrifft, versuchen wir nun zu ergründen. Dabei hilft mir Barbara Oettl. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Weiß in der Kunst des 20. Jahrhunderts – Studien zur Kulturgeschichte einer Farbe. Hallo Frau Oettl, ich grüße Sie.
Hallo, grüß Sie.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, Frau Oettl, dass ich damals, als ich noch in die Schule ging, einen Farbkasten hatte. Der hatte wunderbar viele Farben und dann gab es ein Typchen und das war die Farbe Deckweiß. Und das war so eine Sonderstellung. Das fand ich irgendwie immer komisch und ich habe mich damals schon gefragt, ist das denn überhaupt eine Farbe?
Das war in der Tat auch die Frage, als wir uns einen Titel für das Buch überlegt haben, ob wir nicht, um Streitigkeiten zu vermeiden, es titulieren sollten als Kulturgeschichte einer Unfarbe. Und Weiß ist im Grunde genommen beides. Und Ihr Malkasten sagt Ihnen genau das Richtige, dass sich Weiß von anderen Farben tatsächlich unterscheidet, weswegen man sie als unbunte Farbe, achromatische Farbe, neutrale oder tonlose Farbe bezeichnet. Und im Gegensatz zu den anderen 12 Farben, die Sie in Ihrem Farbkasten hatten, hat die unbunte Farbe Weiß nämlich ein paar Merkmale weniger, die die Buntfarben ausmachen. Die Buntfarben haben eben einen Buntheitsgrad. Das hat das Weiße nicht. Weiß hat auch keine Farbqualität. Die Farbqualität einer Farbe sagt darüber aus, ob sie mehr ins Dunkle oder ins Helle changiert. Ob sie jetzt mit einem Hellrot malen oder mit einem dunkleren Rot. Und die dritte fehlende Qualität der unbunten Farbe Weiß ist die Farbrichtung. Das heißt, bei Weiß könnten Sie nicht sagen, es ist jetzt mehr dunkelrot-weiß oder dunkel-hellblau-weiß. Das geht nicht. Das ist allerdings dann auch eine Charakterisierung der Farbe Weiß aus der optischen Physik stammend.
Jetzt hatte ich nicht nur einen Farbkasten, ich hatte auch ein Kinderbuch. Und da hat sich eine Familie überlegt, wie sie ihr Haus anstreichen soll. Und dann haben sie alle Farben in einen Eimer gemischt und haben die einmal durchgerührt und dann war das Weiß. Sie können sich vorstellen, was das bei mir hervorgerufen hat. Aber damit sind wir wieder bei der Physik der Farbe Weiß, denn da hat es ja auch sowas auf sich mit. Denn man behauptet ja, das ganze Farbspektrum sei ja in Weiß vorhanden. Wie funktioniert es denn wirklich? Also mit dem Farbeimer, es hat nicht geklappt.
Das mit dem Farbeimer hätte wahrscheinlich eher oder hat definitiv Palettenshapes ergeben. Das würden Künstlerinnen dazu sagen. Das ist das sogenannte neutral, tonige, schmutzige. Wenn Sie Weiß erhalten wollen, dann sind wir wieder in der optischen Physik. Da hatte die bahnbrechenden Versuche Isaac Newton gemacht, der Licht addiert hat, aber zuerst einmal zerlegt hat. Dazu sitzt er in seinem Studio, lässt weißes Tageslicht, auch darüber kann man sich streiten, ob Tageslicht weiß ist, aber es ist neutrales weißes Licht, das er durch seinen Fensterladen reinlässt und durch ein Prisma führt. Und dann wird dieses weiße Licht gebrochen. Und dann haben sie tatsächlich alle Spektralfarben drin, wie sie im Regenbogen auch vorkommen. Und jetzt kommt das Experimentum Crucis von Isaac Newton, auch im 17. Jahrhundert, durchgeführt und er versammelt alle aus diesem Farbspektrum angehäuften Farben durch eine Sammellinse und bündelt die und schon kommt wieder weißes Licht dabei raus. Unguterweise nennt sich das Ganze eine additive Farbmischung. Und natürlich als Maler denkt man auch, man addiert eine Farbe nach der anderen auf seiner Malerpalette, aber dem ist nicht so. Wenn Sie Pigmente untereinander mischen, spricht man tatsächlich von einer subtraktiven Farbmischung. Auch eine physikalische Benennung dieses Vorgangs. Und dann werden eben die einzelnen Wellenlängen des Lichtes subtrahiert.
Jetzt waren wir bei der Physik. Ein bisschen nach Newton, ein paar Jahre später, kam ein gewisser Herr Goethe daher und hat auch den Charakter der Farbe untersucht. Was hat der denn rausgefunden und inwiefern unterscheidet sich das von den Ergebnissen Newtons?
Dezidiert, würde ich sagen. Und Goethe nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Er spricht vom Newton-Popanz, denn er hat sich dagegen ausgesprochen, dass alle Farben zusammen addiert weiß ergeben. Denn ja, in den praktischen Untersuchungen, die Goethe vorgenommen hat, kommen wir eben wieder zum Palettenschäps. Goethe hat in seiner Farbenlehre, die er geschrieben hat und die auch angelehnt ist an die Farbenlehre eines Philipp Otto Runge, die er sehr geschätzt hat und die er auch in Briefen in seine eigene Farbenlehre aufgenommen hat, eine herausragende Rolle für die Farbenlehre inne gehabt. Denn Goethe spricht auch von den sittlich-sinnlichen Wirkungen von Farbe. Und das ist etwas Neues in der Farbforschung und in den Farblehren. Bislang hat man tatsächlich versucht, vor Goethe eben die Farben physikalisch zu erklären, aber nicht in ihrer Wirkung auf den Betrachter.
Und was hat es für eine Wirkung auf den Betrachter?
Natürlich könnte man sagen, kulturell gibt es da Unterschiede, aber es gibt auch sehr große Schnittmengen bei allen Farben. Das heißt, so wie wir aufwachsen, wie wir sozial geprägt sind, was wir bei Farbwahrnehmungen empfinden, stellen sich ungefähr ähnliche Gefühle ein, kulturübergreifend, und dann kann man von Farbtraditionen sprechen, die sich herauskristallisieren. Jeder würde bei der Farbe Rot ähnliche Konnotationen mitschwingen haben. Man denkt an Blut, an Liebe, an guten Wein. Und bei Weiß ist es eben genauso. Und jede Farbe besitzt auch negative und positive Eigenschaften, Empfindungen, die dadurch ausgelöst werden.
Also an was denken wir jetzt bei Weiß?
Bei Weiß denken wir an allerlei, weswegen ich mich mit dieser Farbe sehr gerne beschäftigt habe, weil es wirklich ein ganzes Spektrum aufmacht, das aber innerhalb der Farbe Weiß bleibt. Also wir haben natürlich die positiven Konnotationen zu Weiß. Weiß steht ein für die Unschuld, für die Erlösung, für die Jungfräulichkeit, für die Keuschheit, für das Licht, für das Göttliche und für das Reine. Und Weiß wirkt auch immer sauber. Es hat den Charakter des Antiseptischen, des Hygienischen, des medizinisch Wertvollen, und was gut ist in der Medizin und in der Hygiene, ist natürlich auch gesund. Auch dafür steht Weiß ein. Aber Weiß hat dann auch diesen Kippmoment. Das, was in der Bibel noch mit der Erlösung, mit dem Reinen und mit weißen Gewändern, Gottvater ist ja auch in weißen Gewändern, in schneeweißen Gewändern sogar gekleidet, mit einem wollweißen Bart. Und das, was dann in der Erlöserfigur Jesu Christus, auch angetan mit weißen Kleidern, signalisiert wird, hat bei uns so den Moment des Kippens, wenn es um Totenkult zum Beispiel geht. Wir wollen natürlich, dass unsere Toten erlöst sind. Alle Totengegenstände sind deswegen auch, oder die meisten, traditionell weiß gehalten. Auch die Gewänder des Verstorbenen sind weiß. Und trotzdem verbindet uns mit dem Tod nicht das Positivste. Und es bedeutet für uns Abschied, Kälte, im schlimmsten Fall auch Geister und Dämonen, die uns heimsuchen. Der Sensemann selber, das Gerippe, sind beide Weißfarben.
Also sind nicht nur die Studien zur Farbe Weiß ambivalent, sondern letztlich die Farbe selber auch?
Die Farbe selbst ist auch ambivalent, aber das gilt auch für alle anderen Farben. Wenn Sie an Rot denken, dann denken Sie einmal an Blut und ein anderes Mal an die Liebe.
Also viele Farben oder die meisten Farben sind ambivalent. Eine Sache würde mich noch interessieren. Man kennt aus der Natur sehr viele Sachen, die weiß sind, aber reines Weiß? Findet man ganz selten, oder?
Ich würde sogar sagen, es sind sehr, sehr wenige Sachen in der Natur, die wirklich weiß sind. Sie müssen unheimlich viel Arbeit reinstecken, wenn Sie natürliche Stoffe und Materialien so weiß bekommen wollen, wie Sie es dann gerne hätten. Weswegen diese wenigen seltenen Tieren mit weißen Federn etwa oder weißem Fell natürlich auch einen Erhabenheitscharakter, einen Seltenheitswert besitzen und deren Materialien dann auch gerne für in der Hierarchie ganz oben befindliche Personen benutzt werden. Denken Sie zum Beispiel an den Hermelin. Jetzt ist es ja Charles III., der das Parlament eröffnen würde. Und normalerweise hat das Queen Elizabeth getan, indem sie den weißen Hermelin umhängen hat. Und solche positiv und mit Seltenheit besetzten Werte, die werden natürlich dann auch auf die sehr wichtigen und erhabenen Dinge im weltlichen Bereich umgesetzt. Nicht nur im englischen Parlament, auch Donald Trump sitzt ja wieder im Weißen Haus. Auch das wurde nicht umsonst als weißes Gebäude erbaut. Es ist also schwierig, tatsächlich natürliche Substanzen und Stoffe zu gewinnen, die wenn nur mit erheblichem Aufwand, in die weiße Form gebracht werden können, die man sich wünscht. Und es können sich nur die wenigsten Personen leisten.
Also stellen wir fest, Weiß ist immer besonders. Die Farbe an sich hat eine absolute Sonderstellung. Ich sage vielen Dank, Frau Oettel.
Gerne.
Kaum eine andere Farbe hat eine so lange und ausgeprägte Geschichte wie die Farbe Weiß. Darüber sprach ich mit Barbara Oettel, Kulturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin und Autorin des Buches Weiß in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Studien zur Kulturgeschichte einer Farbe. Sie hören die Matinee in SWR Kultur, heute zum Thema Weiß.